Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sitze mit Gloria Grabmeier, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin und Autorin, und ich uns dem Thema Universum zuwenden.
Ein ganz, ganz großes, im wahrsten Sinne des Wortes, allumfassendes Thema. Mhm. Und es war in der Vorbereitung schon so spannend, in welche Himmelsweiten sich auch unsere Recherchen und Unterhaltungen dazu erstreckt haben. Aber Gloria, kannst du mir sagen, warum fasziniert uns der Himmel so?
Sehr gerne. Also die Menschen beschäftigen sich ja mit so dem Himmel schon seit vielen, vielen Jahrtausenden. Und die Faszination entsteht daraus einerseits durch die unendliche Weite und so, dass wir dem Universum auch irgendwelche Geheimnisse zuschreiben. Und aber auch, dass die Ästhetik, der Sternenhimmel ist einfach auch was sehr Schönes oder bestimmte Sonnenauf- oder Untergänge, Mondzyklen, besondere Monde, wie dann zum Beispiel ein Blutmond.
Das hört irgendwie auch nie auf, finde ich. Also egal, wie viele Sonnenuntergänge man über dem Meereshorizont anschaut, man muss davor stehen und hinstarren.
Genau, also das löst im Menschen was ganz Bestimmtes aus, nämlich auch einfach so eine Faszination für die Natur und die Umgebung. Und dann gibt es sehr, sehr außergewöhnliche Phänomene wie Nordlichter, die man ja nur in sehr isolierten Gegenden der Welt sehen kann. Und eben sowas wie Sonnenauf- oder Untergänge, was ja eigentlich jeden Tag stattfindet. Und trotzdem nutzt sich das nicht ab für manche Menschen. Also die, die sehr empfindsam sind oder die, die sehr viel Freude an so schönen Dingen finden, das ist ein Quell unerschöpflicher Freude, da jeden Tag auch das beobachten zu können. Und grundsätzlich die Auseinandersetzung mit dem Universum weckt auch einfach Neugierde und so diese Fragen nach dem, woher kommt das, wohin entwickeln wir uns. Und der Himmel symbolisiert ja auch sowas wie Freiheit aufgrund dieser unendlichen Weite und verbindet Menschen, aber inspiriert auch seit jeher Religion, Kunst, Wissenschaft, um so den eigenen Platz im Kosmos immer wieder zu reflektieren. Welche Rolle haben wir als Menschen auf diesem kleinen blauen Planeten, wenn wir uns das ganze Universum anschauen?
Da wird man halt sich auch sehr schnell bewusst, was für ein kleines Teilchen wir sind. Also es geht ja auch immer ganz viel um Relation, wenn wir ans Universum denken.
Genau. Und auch diese Größe ist ja für Menschen kaum greifbar und kann sowas wie Ehrfurcht erwecken, weil manchmal fühlen sich ja Probleme sehr, sehr groß an. Und dann gibt es schon auch Techniken, wenn man so einen Zoom-out betreibt, dass man dann sich nicht nur in seiner eigenen leidvollen Individualität oder in der jetzigen leidvollen Situation erlebt, sondern auch rauszoomen kann als Perspektive. Wenn ich mir vorstelle, wo ich gerade bin und dann nur so aus dem Land rauszoome oder dann aus dem Kontinent oder dann aus dem Planeten, kann das eine andere Art von Perspektive ermöglichen, die entlastend sein kann.
Und Perspektive ist schon ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe mich nämlich gefragt, warum können wir uns das Universum eigentlich nicht vorstellen? Ich glaube, was uns eint, ist, dass wir in unserer Vorstellungskraft vom Universum an unsere Grenzen stoßen. Mhm. Jetzt habe ich herausgefunden, dass das beobachtbare Universum circa einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren hat und schätzungsweise 2×10^12 Galaxien enthält. Ich kann damit jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen, aber natürlich können solche Größenordnungen unsere Erfahrungsbasis nicht erfassen. Das heißt, unser Gehirn ist aufgrund der evolutionären Entwicklung darauf ausgelegt, mit Distanzen, mit Zeiteinheiten, mit Mengen in menschlichen Maßstäben umzugehen. Wir haben uns da unterschiedliche Hilfsgüter dafür erschaffen, Meter, Sekunden, Jahre, manchmal auch Jahrtausende, die gerade auch so in der Kunstgeschichte eine wichtige Rolle spielen zur Einordnung. Und daher zeigen zum Beispiel kognitive Studien, dass abstrakte Größen jenseits der direkten Erfahrung für uns nur symbolisch und mathematisch verarbeitet werden können, aber nicht bildhaft. Das heißt, diese visuelle Vorstellungskraft, dafür sind wir einfach nicht ausgelegt. Was aber schon möglich ist, wenn man sehr talentiert ist, also mir ist es nicht möglich, ist, dass wir uns das Universum zu einem gewissen Grad ausrechnen können. Das heißt, wir erleben es nie mental im Ganzen, aber wir können mathematische Berechnungen dazu anstellen. Und was schon auch spannend ist, ist, dass zum Beispiel Kant schon 1781 bis 1787 in der Kritik an der reinen Vernunft besprochen hat, dass wir aufgrund unserer Eigenschaft, die Welt so zu sehen, wie wir sie eben wahrnehmen im menschlichen Erleben, nie die Fähigkeit erwerben werden, das Universum so zu erleben, wie es an sich ist. Und daher es niemals eine Sache sein kann, die wir erkennen, sondern das Universum eine Idee bleibt, die uns dabei hilft, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen, auch wenn wir es nicht vollständig begreifen können.
Und das kann ja auch so ein Gefühl von Ehrfurcht erzeugen, aber auch ein Erleben von Verbundenheit mit dem Großen, wenn man sich so ein bisschen dazu in Bezug setzt. Und die Religion oder Mythologie nutzt ja dafür den Himmel schon seit jeher als zentrales Thema. Also der Himmel ist so der Ort für Götter oder als Symbol für das Leben nach dem Tod. Und die Kunst sieht den Himmel eher als Projektionsfläche für menschliche Sehnsüchte. Und dieses Flüchtigseiende oder das Imaginäre kann da auch immer wieder abgebildet werden.
Ein ganz zentraler Himmelskörper, an dem wir uns als Menschen viel orientieren, ist ja einerseits zwar die Sonne, aber viel wichtiger, und das finde ich am Nachthimmel auch so spannend, der Mond.
Ja, also der Mond hat ja auch eine relevante historische Rolle, weil bevor wir elektrisches Licht hatten, war das in der Nacht ja auch die einzige natürliche Lichtquelle, die wir hatten. Und der Mond hatte so auch einen Einfluss auf den menschlichen Tagesablauf, die Orientierung, aber auch auf den Schlaf, weil natürlich, wenn man in Nächten mit Vollmond eher draußen was sehen konnte, als wenn jetzt Neumond war und das eigentlich tatsächlich ziemlich stockfinster ist.
Was mir da spannenderweise einfällt, ist, als ich für mein letztes Buch recherchiert habe, wie man Zeitempfinden erklären kann, habe ich mich an dem Zeitempfinden von Hunden orientiert. Und da ist zum Beispiel herausgekommen, wir sagen ja immer so, Hunde haben kein Zeitempfinden, aber die orientieren sich eben auch an Lichtverhältnissen und Witterungen, regelmäßigen Abläufen. Und das finde ich sehr verbindend an uns Lebewesen, dass wir zu gewissen Zeiten unserer evolutionären Entwicklung uns an denselben Dingen orientiert haben.
Ja, spannend. Also ich weiß jetzt nicht, ob Hunde den Nachthimmel auch so romantisieren, wie das Menschen tun.
Sie heulen ihn an.
Manche, das stimmt, ja. Das heißt, auch da gibt es irgendeine Art von Verbindung. Aber dieses Gefühl von Ehrfurcht, aber auch Geborgenheit und Sehnsucht, das der Sternenhimmel auslösen kann, bezieht sich auch auf metaphorische Aspekte in der Beobachtung vom Himmel. Und die Sternenpracht kann ja auch ein Hobby begründen, zum Beispiel, indem man Sterne beobachtet, romantische Nachtwanderungen macht, aber findet auch in der Kunst und in der Poesie sehr häufig Ausdruck. Ein Beispiel hierfür wäre ein Werk, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe heute mitgebracht hat, nämlich Johann Christian Clausen-Dahl, Die Elblandschaft bei Dresden im Mondschein, 1823.
Ein sehr romantisches Werk, muss man schon sagen, ein sehr poetisches Werk. Die Nähe zu Caspar David Friedrich ist nicht wegzuweisen. Man weiß auch, dass die beiden Künstler eng befreundet waren, zwischenzeitlich gemeinsam gelebt haben. Und ich finde, da sieht man wieder so schön, wie KünstlerInnen aufeinander Einfluss nehmen. In dem Bild sehr, sehr faszinierend, wie gut und genau der bedeckte Nachthimmel mit dem strahlenden Mond dargestellt wird.
Man sieht im Vordergrund auch Schiffe, die im Mondschein abgebildet sind. Und es kommt schon so eine romantische Stimmung auf. Also ich fand es spannend, dass du das auch als romantisch beschrieben hast.
Ja, mich fasziniert an solchen Bildern immer, da wirkt es oft so einfach. Also als wäre es so einfach mit ein paar Pinselstrichen so eine diesige Nachtstimmung herzustellen, diese unterschiedlichen Blauverläufe, auch die Wolken, es wirkt total realistisch, nur bei genauerem Betrachten merkt man eben, okay, da ist schon ein bisschen mehr Technik dahinter, als ich jetzt wahrscheinlich schaffen würde. Man sieht so das Spiegeln der Wasseroberfläche. Es ist ein sehr, sehr stimmungsvolles, ja doch auch melancholisches Bild.
Und Dahl hat ja fast sein ganzes Leben in Dresden gelebt und hat aber die Sehnsucht nach seiner norwegischen Heimat nie verloren. Und
kennst du diesen tröstlichen Spruch, wenn man sagt, wenn man sich vermisst, dass man in denselben Nachthimmel schaut und dann irgendwie verbundener ist?
Ich kenne das in Bezug auf den Mond. Also, dass derselbe Mond ist, den man anblickt und so eine Art von Verbindung entstehen kann.
Weil daran musste ich jetzt auch denken, als du von Dahl erzählt hast, das kann natürlich, wenn man sich mit dem Himmel auseinandersetzt, schon auch immer so eine Verbindung und eine Konstante herstellen, wenn man Sehnsucht an einem bestimmten Ort hat.
Wie Gloria und Jacqueline es gerade berichteten, kannte auch der Künstler Johann Christian Clausen Dahl das Gefühl der Sehnsucht nur zu gut. Dahl war ein norwegischer Landschaftsmaler, der fast sein ganzes Leben in Dresden verbrachte. Doch Norwegen blieb für ihn immer ein innerer Sehnsuchtsort. Viele Bilder Dahls greifen auf Erinnerungen an seine Heimat Norwegen zurück. Und auch auf 5 ausgedehnten Reisen suchte Dahl seine Heimat wieder auf. In dem Gemälde aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, Elblandschaft bei Dresden im Mondschein, ist diese Norwegen-Sehnsucht allerdings nicht zu spüren. Hier zeigt Dahl, dass er auch die deutschen Landschaften meisterhaft und mit einer dramatischen Stimmung darstellen konnte. Dahls Malerei zählt zu der Epoche der Romantik. Der bekannteste Vertreter dieser Zeit war Caspar David Friedrich, ein enger Freund Dahls und sogar sein Nachbar in Dresden. Die Romantik erstreckt sich vom späten 18. Jahrhundert bis weit ins 19. Jahrhundert hinein und bildet ein Gegenpol zur rationalen Aufklärung und zum Klassizismus. Statt der Vernunft stand in der Romantik die innere Gefühlswelt im Mittelpunkt. Die Natur spielte dabei als Zufluchtsort, als Spiegel der eigenen Empfindungen und auch als Projektionsfläche für Stimmungen eine zentrale Rolle. Künstlerinnen und Künstler der Romantik zeigten die Natur deshalb nicht unbedingt so, wie sie tatsächlich war. Häufig nutzten sie Licht, Wetter oder Landschaften, um Gefühle sichtbar zu machen. Dahl war, wie auch sein Freund Caspar David Friedrich, überzeugt davon, dass sich die Natur in der Kunst als Symbol für alles verwenden lässt, was den Menschen ausmacht. Für Gefühle, Erfahrungen, Ängste, Sehnsüchte, Spiritualität und vieles mehr. So wirken auch viele romantische Landschaften, wie die Elblandschaft bei Dresden im Mondschein, geheimnisvoll und fast ein wenig magisch.
Und wenn wir schon von Sehnsüchten und der unbegreiflichen Distanz des Universums sprechen, komme ich zu einem Thema, das vielleicht auch unsere ZuhörerInnen spalten möge. Und zwar gibt's ja ganz unterschiedliche Formen, auch mit diesem großen Ganzen des Universums umzugehen. Also Menschen haben sich da, wir haben schon gehört, auch im Glauben Dinge dazu überlegt bzw. interpretiert. Ich bin vor ein paar Jahren über ein Konzept gestoßen und ich schicke es gleich voraus. Da bin ich jetzt nicht ganz gläubig mit dabei, aber ich finde es spannend zu betrachten. Und zwar The Law of Attraction, also sozusagen das Gesetz der Anziehung. Und das besagt, dass die Vorstellung, dass Gedanken und Gefühle die Realität formen können, indem sie im Einklang mit dem Prinzip Gleiches zieht Gleiches an, Umstände herstellen, in denen das passieren kann. Zum Beispiel können positive Gedanken positive Ereignisse anziehen. Man wünscht sich beim Universum einen Parkplatz und dann bekommt man einen. Und dieses Prinzip soll Menschen ermöglichen, durch positives Denken und Visualisierung Ziele und Wünsche zu manifestieren und ihr Leben dadurch aktiv zu gestalten. Und ich gebe jetzt mal kurz so eine Anleitung, wie man das machen kann, und dann besprechen wir mal, was die Fakten sind.
Mhm, voll gern.
Also im ersten soll man einen sehr klaren Fokus auf den Wunsch richten. Das heißt, man versucht, seine Gedanken und Gefühle auf eine Sache auszurichten, die man wirklich in seinem Leben haben möchte. Und versucht eher auszublenden, was man nicht haben möchte. Das heißt, wir tendieren ja auch dazu, oft so nach Ausschlussverfahren zu kommunizieren. Und hier geht's wirklich darum, den Fokus auf den Wunsch zu legen. Der zweite Schritt ist eine positive Einstellung. Das heißt, man kultiviert so eine optimistische, fröhliche Lebenseinstellung und vermeidet damit negative Gedanken und Ängste. Im dritten Schritt muss man die Emotionen visualisieren. Das heißt, man stellt sich ganz stark vor, dass der Wunsch bereits in Erfüllung gegangen ist, und diesem Gedanken soll man ganz, ganz viel reales Gefühl einfügen. Das heißt, wenn ich mir den Parkplatz wünsche, zum Beispiel, ich finde, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, war das erste, was mir eingefallen ist. Wenn ich mir den Parkplatz wünsche, dann stelle ich mir schon vor, wie sehr ich mich freue, dass ich nicht 15 Minuten um den Block gefahren bin. Und im letzten Schritt versucht man wirklich den Glauben daran, dass der Wunsch bereits auf dem Weg zu dir ist, weil du hast es ja ins Universum geschickt und du bist davon überzeugt, dass der bereits am Weg ist, in Erfüllung zu gehen. Und diese Erfüllung soll man mit einer gewissen Sicherheit erwarten. Das heißt, ich warte eigentlich nur drauf, dass es aufgeht. Und dieses Prinzip hat eine breite Bekanntheit erlangt durch das Buch The Secret von Rhonda Byrne in 2006. Und jetzt können wir natürlich ein bisschen damit aufräumen. Also natürlich gibt's keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das funktioniert mit dem Universum wünschen. Aber
ich finde es spannend, wenn ich dir zuhöre, dass da schon noch Aspekte drinnen sind, weil es gibt ja schon so ein Credo von Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also wenn wir uns auf ein Ziel orientieren und da fokussiert Energie reinlegen, dass das natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Erfüllung erhöht. Ob das jetzt bei einem Parkplatz der Fall ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn Menschen sich klarer werden, was die erreichen wollen, können die natürlich auch ganz anders Schritte setzen in Bezug auf eine Erfüllung von einem Ziel, wenn es zum Beispiel um eine berufliche Neuorientierung geht oder einen Umzug oder irgendwie eine Art von Leben, das sie sich schaffen wollen.
Weil ja unsere Wahrnehmung, unsere selektive Wahrnehmung dann auch mehr Zeichen wahrnimmt und Gelegenheiten ergreifen kann, oder?
Genau. Und ich hätte auch sowas raushören können wie Imaginationsübungen. Also wenn ich mir vorstelle, dass etwas schon in Erfüllung gegangen ist, dann hat das ja auch eine ganz andere Auswirkung darauf im Sinne von emotionaler Ladung. Oder wenn ich mir vorstelle, es wird gerade erfüllt, ich bewege mich nur noch darauf zu, dass das vermutlich, da wäre ich auch neugierig auf die Erfahrungen von den Hörerinnen und Hörern, ob es sich dann ruhiger anfühlt, wenn ich davon ausgehe, dass es schon passiert, dass das vielleicht mehr Entspannung ermöglicht und nicht so sehr so ein aktives, gestresstes Suchen und man dann auch ganz anders in Kontakt gehen kann mit Menschen.
Grundsätzlich sind eben all diese Faktoren aus meiner Perspektive harmlos und können im besten Fall dazu führen, dass man eben gelassener, optimistischer, vielleicht auch zielgerichteter durch das Leben geht. Ich finde, die Grenzen sind eben verschwimmend. Also ich glaube, der allumfassende, unhinterfragte Glaube an Konzepte wie diese birgt natürlich auch die Gefahr, dass man sich anderen Theorien annähert, die nicht wissenschaftlich belegt sind und die vielleicht schädlich sein können in weiterer Konsequenz. Also für mich ist schon auch immer wichtig, bei solchen Dingen die positiven Aspekte hervorzukehren und mir zu denken, gut, also solange das niemandem schadet, kann das ja jeder Mensch so praktizieren, wie er möchte. Trotzdem finde ich die Ebene wichtig beizubehalten, zu wissen, gut, das ist jetzt nichts, was wir nachweisen können oder was sich auf etwas stützt, was man mit Vernunft erklären kann.
Auch der Placebo-Effekt ist ja ein Aspekt, der Wirkung hat, auch wenn es keine Wirkung im eigentlichen Sinne ist. Dementsprechend ist es vielleicht ähnlich. Und wenn ich dir so zuhöre, was bei mir da auch als Assoziation auftaucht, ist Astrologie. Tatsächlich, wenn wir so unter der Überschrift Universum uns heute beschäftigen. Also Astrologie geht ja schon weit in die vorchristliche Zeit zurück und war mal ein Teilgebiet der Astronomie und hat sich aber heute eher in so Richtung Kunstlehre entwickelt.
Und da finden wir jetzt bestimmt eine gute Diskrepanz, weil wenn man uns so zuhört, wird man vielleicht den Kopf schütteln. Ich finde ja das Gesetz der Anziehung fragwürdig, aber bei Sternzeichen bin ich sofort dabei.
Also da bist du auch dann Teil einer Gruppe, weil in Befragungen geben ungefähr die Hälfte der Menschen an, dass sie an Horoskope zum Beispiel glauben. Horoskope sind ja auch ein Teil von Astrologie. Und da ist der Anteil von jüngeren Menschen auch immer wieder höher, beziehungsweise Frauen haben da eher eine Tendenz zu glauben, dass Sternzeichen und Persönlichkeit miteinander zusammenhängen.
Ich finde das total lustvoll und spielerisch, wie das dargestellt wird. Man muss natürlich schon dazu sagen, dass gerade auch Astrologie in den sozialen Netzwerken zu einem Content verarbeitet wird, zu Inhalten verarbeitet wird, die viel Aufmerksamkeit generieren, die viel Interaktion generieren. Und das ist in letzter Konsequenz ja nur eine Monetarisierung von Inhalten, die darauf aus ist, wirtschaftliche Erfolge damit zu erzielen. Also ich finde, diesen Aspekt muss man schon auch immer mit bedenken. Ich bin trotzdem die Person, die meiner besten Freundin jede Woche ihr Horoskop schickt.
Und wie reagiert sie da drauf?
Ah, wir sind uns da ganz einig. Also wir sind natürlich klassische Widder und klassische Zwillinge und besprechen dann, in welcher Phase wir gerade sind. Was ich wirklich bereue, aber das können wir vielleicht auch im Zuge dieser Folge besprechen. Ich glaube nicht, dass ich die einzige Person bin. Ich habe tatsächlich einmal ein Abo ausgegeben für eine App, die mir sagt, wie mein nächstes Jahr verläuft, weil ich in so einem verzweifelten Moment war und mich so gern an irgendwas festhalten wollte. Und dann habe ich mir gedacht, na, die werden schon wissen, wie ich mich in den nächsten Monaten entwickle oder was gute Zeiträume sind. Und rückblickend muss ich sagen, natürlich gab es dann Dinge, die deckungsgleich waren, aber es gab auch Dinge, die nicht deckungsgleich waren mit der Voraussage.
Das ist super spannend, dass du das erzählst, weil der Glaube an Horoskope hängt ja damit zusammen, ob man sich gerade in Phasen befindet, wo man Unsicherheit erlebt oder mehr ein Bedürfnis nach Kontrolle hat. Und gerade wenn man wenig inneres Kontrollerleben hat, dieser Inner Locus of Control als Fachwort, wenden sich Menschen eher an Horoskope. Also da gibt es schon unterschiedliche, in dem wer dafür empfänglicher ist, dafür so Botschaften oder Vorhersagen als hilfreich zu erleben. Und eine Möglichkeit, damit auch umzugehen, wäre, dass man sich bewusst macht, welche Ereignisse im Leben der eigenen Kontrolle unterliegen und welche nicht. Aber wenn es eine große Sehnsucht zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was bei dir der Fall war, aber so nach Partnerschaft oder nach beruflichem Erfolg oder man kennt das ja auch aus so Radiosendungen, dass dann Menschen anrufen und sagen, ich habe einen neuen Mann kennengelernt, wird das was? Und dann finde ich es oft spannend zu beobachten, dass die Astrologinnen, ich kenne zumindest vorwiegend weibliche Astrologinnen im Radio, die dann eine sehr klare Antwort haben mit, ja, das wird was oder nein, das wird nichts. Ja, also dass das in so einer Welt, in der viel Komplexität zu halten ist, es total entlastend sein kann, einfach eine klare Antwort auf was zu kriegen und sich danach in der eigenen Handlung und Entscheidungsfindung auszurichten.
Das ist total wichtig und danke für die Einordnung. Ich fand es auch noch spannend zu merken, dass das ein sehr menschliches Bedürfnis ist, auch Muster zu erkennen. Mhm. Also nicht nur in den sogenannten Sternenbildern, sondern wenn wir in den Himmel blicken bei Tag und bei Nacht, dann sucht unser Gehirn automatisch nach Zusammenhängen, was vielleicht alle kennen, ist, dass man irgendwelche Tierformen in Wolken erkennt oder dass wir Bedeutungen mit Sternenkonstellationen gleichsetzen. Und das finde ich sehr tröstlich, dass das eigentlich auch ein inhärent menschliches Erleben ist.
Voll. Also das ist auch durchaus etwas, was viele Menschen miteinander verbindet. Und gleichzeitig muss man sagen, dass es eben keine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Sternzeichen oder Astrologie gibt. Und dementsprechend wird es auch als Pseudowissenschaft beschrieben. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen Geburtsmonat und Persönlichkeit. Und astrologische Vorhersagen sind nicht überprüfbar.
Danke, Gloria. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einordnung, auch nochmal festzustellen, dass das natürlich alles Konzepte sind, die wir in unser Leben lassen können, aber grundsätzlich keine wissenschaftliche Grundlage haben. Trotzdem gibt es, glaube ich, in der Psychologie viele Erklärungen, wieso wir das haben wollen, verfolgen wollen.
Ja, die gibt's. Zum Teil wird es hauptsächlich dadurch erklärt, dass Horoskope oft sehr allgemeine Aussagen enthalten, die auf sehr viele Menschen zutreffen können. Und das wird als Barnum- oder als Forer-Effekt beschrieben, dass man deswegen dann glaubt, das trifft auf einen persönlich zu, weil die Formulierung einfach sehr allgemein ist. Und weitere Effekte, die Astrologinnen aber nutzen, sind die Tendenz zur Selbstbestätigung, also Confirmation Bias, aber auch der fundamentale Attributionsfehler spielt hier oft eine Rolle. Also so eine kognitive Verzerrung, bei der Menschen dazu neigen, das Verhalten anderer primär auf deren Persönlichkeit zuzuschreiben und situative oder äußere Umstände eher unterschätzt werden. Und was auch manchmal eine Rolle spielt, ist die subjektive oder die persönliche Validierung. Also eine kognitive Verzerrung, bei der man Aussagen oder Informationen als wahr akzeptiert, weil die persönlich von Bedeutung sind. Also wenn ich eine Sehnsucht habe nach einer Erfüllung von einem Wunsch und mein Horoskop sagt das voraus, ist das natürlich plausibel in meiner eigenen Wunschvorstellung und daran kann ich mich dann orientieren.
Würdest du sagen, dass es einen Grad gibt, in der die Auseinandersetzung mit Horoskopen problematisch wird?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es sehr individualisiert betrachtet werden kann, weil Menschen ja ihre Leben frei gestalten können. Und für manche kann es hilfreich sein, von einer Radioastrologin die Info zu bekommen, eine Beziehung nicht weiter zu verfolgen auf Grundlage vom Geburtsdatum der Person. Gleichzeitig verwehrt man sich da vielleicht eine Chance, wenn man sagt, eigentlich ist das wissenschaftlich nicht fundiert und vielleicht wird die Beziehung aber auch gut laufen.
Und um uns jetzt aus einer, ich sag mal, nicht so stichhaltigen Region des Himmels weiter in einen Bereich zu bewegen, der durchaus Hand und Fuß hat, schauen wir uns das nächste Kunstwerk an, und zwar von William Pfeffer. Wir sehen eine Radierung von dem Ursprungsgemälde 1766 von Joseph Wright. Und zwar ist das, ein Philosoph hält eine Vorlesung über das Planetarium im Familienkreis. Und auf dieser Radierung des ursprünglichen Gemäldes sehen wir eben eine Familie versammelt um ein Gerät, das für mein Verständnis heutige Planetarien in Miniatur simuliert. Also wir sehen so die Himmelskreise, die Planetenbahnen gespannt über einen Tisch. Und die unterschiedlichen Familienmitglieder sind an unterschiedlichen Aspekten dieser Darstellung interessiert.
Genau, also dieses Uhrwerkmodell des Sonnensystems, quasi ein mechanisches Planetarium, ist in der Mitte hell erleuchtet. Ich finde es auch ein wirklich sehr, sehr schönes Werk, weil so viel mit Licht und Schatten gespielt wird.
Das Werk von William Pether führt uns mitten in die Welt des 18. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der sich Wissenschaft, Philosophie und Kunst immer enger miteinander verwoben. Auf Grundlage des berühmten Gemäldes von Joseph Wright aus dem Jahr 1766 fertigte der englische Künstler William Pether die Druckgrafik aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe an. Beide Werke tragen den Titel »Ein Philosoph hält eine Vorlesung über das Planetarium im Familienkreis«. Im Zentrum steht ein mechanisches Modell des Sonnensystems, ein sogenanntes Orrery. Damit erklärt der Philosoph, wie sich die Planeten bewegen. Die Reaktionen der Zuhörenden reichen von Staunen über konzentriertes Mitschreiben bis hin zu einer eher distanzierten Haltung. Ein kleines Panorama menschlicher Neugier. Gerade diese Neugier bestimmt das Zeitalter der Aufklärung, in der das Motiv entstand. Wissenschaftliche Vorträge und Experimente gehörten damals zur beliebten öffentlichen Unterhaltung. Besonders in Wrights Heimat Derby, wo sich viele führende Wissenschaftler trafen, fanden solche Veranstaltungen regelmäßig statt. Das Werk zeigt deshalb nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern spiegelt eine ganze Epoche wider. Den Glauben daran, dass Wissen für alle zugänglich sein sollte und dass Forschung das Verständnis der Welt erweitert. Pether übertrug dieses Bild mit der Technik der Schabkunst, einer druckgrafischen Technik, die im 18. Jahrhundert ihre Blüte hatte. Sie zeichnet sich durch feinste Schwarz-Weiß-Nuancen aus und wurde vor allem genutzt, um Gemälde zu reproduzieren, die sonst nur in privaten Sammlungen zu sehen gewesen wären. Durch Arbeiten wie diese konnte die Öffentlichkeit dennoch an der Wirkung solcher Meisterwerke teilhaben. Pether's Blood bewahrt also nicht nur die Atmosphäre des Originals, es zeigt auch, wie eng Kunst, Technik und das menschliche Streben nach Erkenntnis miteinander verbunden sind.
Das heißt, bereits da im 18. Jahrhundert hat man begonnen, neue Erkenntnisse der allgemeinen Bevölkerung zugänglich zu machen und damit einem natürlichen Phänomen nachzukommen, nämlich dem menschlichen Streben nach Wissen. Also das entspringt der Neugier und dem Wunsch nach Verbesserung, um die Natur, aber auch sich selbst besser zu verstehen und einen Sinn des Lebens vielleicht auch zu suchen, indem man sich mit solchen Themen beschäftigt. Philosophen wie Aristoteles hat ja darin schon eine grundlegende Eigenschaft des Menschen gesehen, dass wir Phänomene erklären wollen, aber auch die Ursachen untersuchen wollen, zum Beispiel die Entstehung des Universums, dass das so eine Frage ist, die uns als Menschen schon sehr, sehr lang beschäftigt.
Bei all den Gegensätzen, die man vielleicht findet zwischen der Kunst und der Wissenschaft und dem Bedürfnis, das Universum zu verstehen, gibt es natürlich auch eine stringente Verbindung, nämlich einerseits, dass Kunst schon auch den Wissensstand dokumentiert. Ein wichtiger Anhaltspunkt auch für uns heute ist, um zu verstehen, wo unterschiedliche Entwicklungsstadien der Wissenschaft waren. Und auf der anderen Seite natürlich auch häufig sich gegenseitig inspiriert hat und weitergebracht hat. Wenn man darüber nachdenkt, dass Kunst in einem gewissen Ausmaß ja auch auf einer Technik, auf Mathematik in Leinwänden und auf Farbzusammensetzung basiert, dann sind die beiden Bereiche näher beieinander, als man denkt.
Ja, das stimmt.
Bevor Bildung flächendeckend so eine große Rolle gespielt hat, gibt es ein sehr gutes Beispiel dafür, wie in unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Himmel anders gedeutet werden konnte. Und ich finde, das ruft nochmal so in Erinnerung, dass die Art und Weise, wie wir auf diese Umgebung blicken, total davon geprägt ist, in welchem kulturellen Kontext wir uns bewegen und auch, was wir da hineininterpretieren. Und ich habe mir da mal eines der auffälligsten Sternenbilder im Winterhimmel rausgesucht, und zwar den Orion mit seinen drei markanten Gürtelsternen. Und da gibt es zum Beispiel insgesamt 4, 5 Interpretationen. Zum Beispiel in der Antike wurde Orion als ein mächtiger Jäger interpretiert. Er prahlte, dass kein Tier ihn besiegen könnte, worauf die Götter einen Skorpion, das Sternbild Skorpius, sandten, um ihn zu töten. Und deswegen stehen Orion und Skorpion nie gleichzeitig am Himmel, weil wenn der eine aufgeht, dann muss der andere verschwinden. Die altägyptische Kultur hat die drei Gürtelsterne als Abbild der Göttertriade Osiris, Isis und Horus interpretiert. Manche Forscher vermuten sogar, dass die Anordnung der Pyramiden von Gizeh an die Gürtelsterne des Orion angelehnt sind, also eine symbolische Verbindung zwischen Himmel und Erde sein sollen. Bei den Aborigines im Norden Australiens ist Orion kein Jäger, sondern ein Gruppenbild aus jungen Männern, die tanzen und jagen. Und die Gürtelsterne sind ihre Stäbe, um die umgebenden Sterne stellen Tiere oder Werkzeuge dar. Das heißt, wenn man das so zusammenfasst, merkt man, dass die kulturelle Prägung, die Voraussetzungen, die in den jeweiligen noch abgegrenzten Zivilisationen und Regionen einen großen Einfluss darauf haben, was sozusagen weitergegeben wird, nämlich auch tatsächlich dann in letzter Konsequenz baulich oder auch was das tägliche Leben angeht. Und den spannenden Aspekt daran finde ich, dass wir heute in einer Welt leben, die sehr breit aufgestellt ist. Wir können Informationen, Bilder von aller Welt beziehen. Und das ist aber eben ein Punkt, der trotzdem irgendwie bleibt.
Ja, und auch das System der Tierkreiszeichen finde ich ja spannend, weil das wurde von den Babyloniern vor rund 2.500 Jahren sich ausgedacht. Und der Himmel, den die Astrologen von heute deuten, der ist ganz anders als damals, weil die Ausrichtung von der Erdachse ja auch schwankt und sich im Laufe der Zeit dementsprechend verändert hat und der Himmelsblick von der Erdoberfläche sich auch geändert hat. Und eine spannende Folge ist daraus, dass im Tierkreiszeichen Fisch, wenn Menschen in dieser Zeit zur Welt gekommen sind, die müssten nach der heutigen Himmelskonstellation eigentlich Wassermänner sein. Und das heißt, diese Verknüpfung von einerseits kulturellen Unterschieden und wenn noch nicht der Informationsaustausch so gegeben war, da können wir heute Sachen nebeneinander legen und sagen, ah, okay, das sehen unterschiedliche Kulturen anders. Und manche Dinge halten sich sehr konsequent, obwohl wir da schon ganz anders drauf blicken könnten. Das ist interessant.
Finde ich auch sehr. Ein Grund, warum wir Schwierigkeiten haben, heutzutage Sternenbilder gut zu erkennen, vor allem in den Städten, ist die Lichtverschmutzung. Das heißt, Reklame, Straßenbeleuchtung, andere Lichtquellen streuen in der Atmosphäre Licht aus und das trifft auf Staubpartikel, Wasserdampf, auf Luftmoleküle. Und dadurch verteilt sich das Licht in alle Richtungen, auch zurück zum Erdboden. Das Ergebnis davon ist, dass der Himmel auf einmal viel grauer oder orange erscheint, anstatt dunkel und sternenklar. Und das hat vor allem negative Auswirkungen für Wildtiere, für Vögel, für Insekten, die sich immer noch am Mond, am Licht, an der Dunkelheit orientieren. Und es hat aber auch negative Auswirkungen für den Menschen, nämlich unsere Melatoninproduktion wird dadurch beeinflusst und wir verlieren auch sozusagen den Bezug zur Orientierung der Sterne im Sinne von einem ganz basalen Orientierungssinn. Man kennt das vielleicht, wenn man dann länger in einer ländlichen Region ist oder am Berg, dann gewöhnt sich das Auge wieder daran und wir können in der Dunkelheit viel besser sehen. In der Stadt allerdings ist das wirklich ein großes Problem und es wird auch von BiologInnen und nachhaltigen ForscherInnen dazu geraten, Lichtquellen zu minimieren beziehungsweise eher auch zu Bedarfsfällen einzusetzen. Was ich jetzt spannend finde, weil ich erinnere mich gerade an eine frühere Folge aus der ersten Staffel, wo wir über Raumplanung im Bezug mit Gewalt gesprochen haben und wie wichtig es dann auch für vulnerable Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Frauen es ist, dass eine Stadt hell ist und wie bedrohlich es ist, wenn sie dunkel ist. Aber ich glaube eben, es sind wichtige Aspekte, die man mitbedenken muss. Und es gibt ja mittlerweile auch Lampen, die auf den Boden leuchten, anstatt eben in alle Richtungen.
Genau, das ist ein so ein ganz wichtiger Neuerungseffekt in vielen Großstädten, dass jetzt die Lichtquellen so gebaut werden, dass der Boden bestrahlt wird vorwiegend, weil es auch dann in den Wohnungen, die über der Beleuchtung sind, dann dunkler ist. Und es gibt auch neuere Ideen, dass man bedarfsorientiert beleuchten kann. Das heißt, durch Bewegungsmelder in den Straßen die Lampen angehen, wenn jemand zu Fuß geht. Aber wenn nach einer Zeit die Person dann zu Hause angekommen ist, dass die auch wieder ausgehen können.
Ich finde das eigentlich spannend und irgendwie schön, wenn der öffentliche Raum so Bewegungsmelder hätte, oder?
Ja, das wäre cool, wenn man so das Gefühl hat, ah, ich biege um die Ecke und tada, die Straße wird erleuchtet. Also diese Bewegungsmelder wären etwas völlig Neues. Und wer auch etwas ganz Neues gewagt hat, war unser nächster Künstler.
Lucio Fontana mit seinem Raumkonzept, Concetto Speciale, in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein wirklich im Vergleich zu unseren anderen Kunstwerken heute sehr moderne Interpretation. Was man bei Lucio Fontanas Raumkonzept wieder sehr eindrücklich bemerken kann, ist, dass wenn sich in der Welt viel tut und es Neuheiten und Errungenschaften und Fortschritte gibt, dann wirkt sich das auch auf das Kunstschaffen aus und auch dort eröffnen sich neue Räume, Kunst zu denken, Kunst zu schaffen und Kunst zu betrachten.
Lucio Fontanas Werk Raumkonzept Concetto Speciale entstand in den frühen 1950er Jahren, einer Zeit, in der sich das menschliche Verständnis von Raum und Zeit grundlegend veränderte. Es ist der Beginn des sogenannten Raumzeitalters. Während Nationen um den Zugang zum All wetteiferten und Wissenschaft, Politik und Technik eng miteinander verflochten waren, tauchte auch die Kunst in völlig neue Dimensionen ein. Der Künstler Fontana erfand eine radikale und innovative Technik. Er wollte etwas Unvorstellbares greifbar machen und schuf deshalb Räume für Imagination. Fontanas radikaler Schritt bestand darin, die Leinwand nicht mehr nur zu bemalen, sondern sie zu durchbrechen. Er stach Löcher hinein oder schlitzte sie auf. Für Fontana war das keine Zerstörung der Leinwand, sondern das Öffnen eines neuen Raums. In der traditionellen Malerei entstehen räumliche Tiefe nur als Illusion. Bei Fontana wird sie durch die Verletzung der Leinwand real. Die Leinwand wird zur Membran zwischen dem Raum davor, in dem wir als Betrachtende stehen, und dem Raum dahinter, der sonst verborgen bleibt. Das Werk aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe ist mit sandiger olivgrüner Farbe in kreisenden Pinselstrichen bemalt. Die Pinselstriche erinnern an Spiralnebel oder andere kosmische Formationen. Von hinten durchstoßene Löcher werfen kleine Kraterkanten auf, die an die Mondoberfläche denken lassen. Fontana formulierte seine fortschrittlichen Ideen im Manifesto Bianco. Das Kunstwerk der Zukunft sollte dem Menschen nichts mehr vorschreiben, sondern seine Vorstellungskraft freisetzen. Und genau das tun seine künstlerischen Raumkonzepte. Sie greifen den wissenschaftlichen Fortschritt ihrer Zeit auf und thematisieren die Fragen nach dem Universum, nach Raum, Zeit und der Möglichkeit, nicht allein im Kosmos zu sein. Gleichzeitig behalten sie ihre unmittelbare sinnliche Wirkung. Klar, reduziert, radikal. Werke, die bis heute in uns das Gefühl wecken, dass hinter dem Sichtbaren etwas Größeres beginnt.
Das Universum hat ja nicht nur die Eigenschaft, dass wir es uns schlecht vorstellen können, sondern auch, dass es ganz andere Bedingungen mit sich bringt, als wir hier auf unserer Erde haben. Was Astronauten heutzutage schon leichter erleben können, ist auch mittlerweile auf der Erde ein bisschen nachvollziehbarer geworden durch Kunst. Denn es gibt mittlerweile Infinity Rooms, die vor allem geprägt wurden von der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama, die in einem verspiegelten Raum Böden und Decken eine unbegrenzte und unendliche Reflexion eintauchen lässt. Die Räume sind oft ausgestattet mit so Lichtreflexen und das gibt dem menschlichen Erleben so ein Gefühl der Endlosigkeit. Und dieser Unendlichkeitsraum ist vor allem eine Illusion dieser endlosen Weite, die zum ersten Mal auch ohne das Argument der Schwerelosigkeit und so diesen Geschmack und dieses Verständnis fürs Universum nachempfindbar macht und dadurch auch sinnlich erfahrbar macht. Ein anderer Zustand, der, finde ich, auch was Galaktisches hat, ist der sogenannte Flow-Zustand. Das ist ein ganz spezieller Zustand in der menschlichen Konzentration, in dem man entweder bei einer kognitiven Tätigkeit oder einer sportlichen Herausforderung in einen sehr konzentrierten, schwebenden Zustand kommt. Und die Marker dafür sind, wenn sozusagen man etwas ausführt, wofür man gleichzeitig in der Lage ist. Das heißt, man ist weder unter noch überfordert und man hat alle Ressourcen und Rahmenbedingungen, um diese Tätigkeit in einem auszuführen. Also wenn jemand lange für einen Marathon trainiert hat und dann das nicht wie eine große Anstrengung wirkt, sondern einfach wie eine gut geübte Fähigkeit, die man dann ausführt. Oder ich kenne diesen Zustand schon auch, wenn ich sehr intensiv an einem Buch arbeite und dann es schaffe, in ein paar Stunden wirklich viel zu schreiben. Dieser Flow-Zustand wird von manchen auch verglichen eben mit einer ja übermenschlichen Erfahrung, obwohl es eigentlich was sehr, sehr Menschliches ist, weil man eben in der Ausführung so gut sich selber fördert.
Ja, und ich wäre auch neugierig zu hören, ob du in so Flow-Zuständen das Gefühl hast, dass Raum und Zeit, dass die Wahrnehmung da sich verändert.
Total. Also die Verschiebung von dem Fokus hat bei mir den Effekt, dass ich einerseits eben oft gar nicht wahrnehme, wenn sich das Licht in meinem Raum, in dem ich arbeite, sich verändert, wenn es dann plötzlich dunkel wird. Und eben auch nicht zu wissen, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist.
Mhm. Und ich finde allgemein so Raum- und Zeitwahrnehmung ja sehr interessant aus psychologischer Perspektive, weil das hast du jetzt schon aufgegriffen, so räumliche Merkmale wie Helligkeit dann da einen Unterschied machen kann, aber ja auch Farbe und Größe einen Einfluss darauf haben, welche Emotionen entstehen können oder wie gut die Konzentrationsfähigkeit klappt oder auch wie gut der Zugang zur Kreativität besteht. Und die Zeitwahrnehmung ist ja was Hochsubjektives und hat auch einen Zusammenhang mit eigenem psychischen Erleben. Also Menschen, die in einer depressiven Episode stecken, die erleben die Zeit oft als verlangsamt. Oder in manischen Zuständen haben die oft den Eindruck, dass sich die Zeit irgendwie beschleunigt. Und da gibt's auch immer wieder interessante Gespräche in meinem sozialen Umfeld mit Menschen in unterschiedlichen Altersgruppen, ob Kinder und eher betagte Personen so die Zeitveränderung oder den Zeitverlauf als verändert wahrnehmen.
Aber da gibt's doch, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es jetzt für diese Folge nicht dezidiert recherchiert, schon Belege dafür, dass durch die Abnahme von dem Erlernen neuer Fähigkeiten und Tätigkeiten, das Zeitempfinden beschleunigt wird. Das heißt, als Kinder oder als Jugendliche, wo es noch viel, viel neuen Input gibt, hat man das Gefühl, die Zeit vergeht langsamer und in einem Alter, wo die Dinge sich häufig wiederholen, hat man den Eindruck, was ist mit den letzten 5 Jahren passiert.
Voll. Also ein Mittel dagegen, die Zeit in der subjektiven Wahrnehmung zu verlangsamen, ist, neue Dinge zu lernen. Und ich habe jetzt auch dran gedacht, weil du vorher Flow beschrieben hast, dass Kinder ja viel leichter in so einen Flow-Zustand kommen, weil die noch nicht so eine Aufmerksamkeitsfragmentierung haben aufgrund der Verantwortlichkeiten, die halt im Erwachsenenalter dazukommen. Und ob das damit nicht auch zusammenhängt.
Dass man die Möglichkeit hat, sich auf eine Sache voller Leidenschaft hinzugeben und das einfach zu tun und keine Überlegungen dazu anstellen muss, wann das Essen gekocht werden muss oder welcher Einkauf noch gemacht werden muss.
Genau. Oder ein weiterer interessanter Aspekt könnte ja auch sein, ob die Zunahme der Geschwindigkeit in der Gesellschaft da auch einen Unterschied macht. In den 50er und 60er Jahren, in der Epoche oder in der Zeit, in der dieses Werk entstanden ist, war der Wertlauf ins All ein großes Thema. Gerade zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ging es viel um so Pionierleistungen und die Vorherrschaft im All und dieses Wettrüsten im Kalten Krieg von diesen beiden konkurrierenden Systemen hat den Weltraum zu einem ganz neuen oder weiteren Schauplatz gemacht. Und was ich spannend finde, ist, dass ich heute so ein bisschen den Eindruck habe, dass das ähnlich ist von dem, wie viele private Anbieter jetzt versuchen, auch Menschen Tickets ins All zu verkaufen, dass man so kurze Reisen machen kann. Das ist fast wie so ein neuer Boom jetzt in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, es gibt ungefähr 300 Starts jährlich und das schon auch gerade bestimmte Personen in der USA immer mal wieder auch davon sprechen, dass man einfach den Mars besiedeln wird. Und da könnte man jetzt ganz viele unterschiedliche Verknüpfungen herstellen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir könnten ja auch versuchen, unseren Planeten zu stabilisieren oder zu unterstützen. Und stattdessen, dass manche mit sehr vielen finanziellen Ressourcen einfach sagen, okay, wir verlassen den Planeten, zerstören ihn im Sinne von beuten ihn aus und nehmen alles an Ressourcen mit, was wir haben können und verlassen ihn und bauen woanders was Neues auf.
Ja, es sind für mich sehr negative und dystopische Vorstellungen, wenn ich daran denke, dass auch politische Weltmächte sich um diesen so schwer greifbaren und unbegrenzten Raum streiten in letzter Konsequenz. Und gleichzeitig eben bin ich immer wieder überrascht von der Geschwindigkeit, mit der hier auch neue Forschungserkenntnisse zutage kommen. Also das ist ja was ganz Wertvolles, dass wir diese Entwicklungen positiv nutzen können, um vielleicht für unser globales Zusammenleben zutreffendere Aussagen zu tätigen, die man eben in der Betrachtung aus dem All auf die Erde besser einschätzen kann als andersrum.
Ja, und da beschreiben ja auch Astronauten und Astronautinnen oft so was ganz Berührendes, wenn die das erste Mal den blauen Planeten aus einer Space Station heraus sehen, dass das schon noch so eine Demut fördert dafür, wo wir eigentlich leben. Auf diesem kleinen Planeten im sehr, sehr, sehr großen Weltall, dass es fast auch so was Magisches hat.
Demütig macht mich auch die Tatsache, dass wir jetzt am Ende unserer letzten Kunstcouch-Folge angekommen sind, Gloria.
Ja, das stimmt. Das war eine sehr bewegte gemeinsame Reise, die ich mit dir in der dritten Staffel angetreten bin.
Ich finde auch, dass dieses Projekt, und das muss ich hier nochmal herausstreichen, in allererster Linie bin ich ganz, ganz dankbar und sehr reich geworden durch die drei Staffeln, die ich mitbegleiten durfte. Und das, was mich schon noch sehr beeindruckt, ist, dass all die Themen, durch die wir da gerauscht sind, Themen, die uns, glaube ich, immer beschäftigen werden. Und das, was die Kunstcouch mir und hoffentlich auch euch Hörern und Hörerinnen gezeigt hat, ist, dass die großen Fragen, die wir uns stellen, zu den Dingen, die uns umgeben, zu unserem Zusammenleben, zu Phänomenen in Gesellschaften, immer eine direkte Übersetzung in der Kunst finden, weil wir so ein Bedürfnis danach haben, die Dinge zu verstehen und sie auch zu erweitern mit unserer kreativen Art und Weise der Auseinandersetzung und Wahrnehmung. Was war für dich so ein Highlight, würdest du sagen, in dieser Staffel?
Für mich war es immer wieder eine große Bereicherung, nochmal psychologische Aspekte oder gesellschaftliche Phänomene zu verknüpfen mit Kunstwerken, ganz konkret, weil gerade auch in der Bildsprache im Verlauf der unterschiedlichen Jahrhunderte ich es super spannend finde, was für Themen da aufgegriffen worden sind, sei es Körperbilder oder die Art der Darstellung, welche Emotionalität da auch reingelegt wird und diesen Interpretationsspielraum, was man auch in Kunstwerken als Betrachterin oder als Betrachter sehen kann, fasziniert mich ja schon seit jeher und dementsprechend war es für mich sehr freudvoll, da nochmal fokussiert immer wieder unterschiedliche Aspekte aufgreifen zu können und die gemeinsam mit dir, liebe Jacqueline, besprechen zu können.
Ich freue mich auch sehr, weil ich nochmal so viel lernen durfte, auch aus deiner Expertise und du für mich das sehr verständlich und barrierefrei aufbereitet hast, so dass ich dir gut folgen konnte. Ich hoffe, euch geht's auch so, die zuhören. Ja, für mich geht eine lange und schöne Zusammenarbeit zu Ende. Ich freue mich sehr, Gloria, dass du heute mit mir das Schlusslicht für diese Zusammenarbeit setzt und ich freue mich, wenn ihr trotzdem weiterhin die Kunstcouch empfehlt, anderen davon erzählt, wenn ihr über die Folgen miteinander sprecht und vielleicht euren Horizont erweitern könnt.
Und vielleicht ermöglicht auch das Reinhören in unterschiedliche Folgen unseres Podcasts Kunstcouch einen anderen Zugang oder eine andere Möglichkeit, Kunst zu begegnen als aus einer rein kunsthistorischen Perspektive.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.